Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen heute zum Gottesdienst hier bei uns in der Süddeutschen Gemeinschaft. Ich freue mich, dass wir miteinander feiern können und dass Gott gegenwärtig ist, dass er hineinsprechen möchte in unsere Herzen und dass er die Lieder gebraucht, dass er die Worte der Predigt gebraucht, dass er sein Wort für uns öffnet. Ich möchte euch fragen am Anfang dieser Predigt, auf was greift ihr zurück? Auf was greift ihr zurück, wenn Notzeiten kommen? Auf was greift ihr zurück, wenn Fragen auftauchen? Wenn Unsicherheiten da sind? Wenn im Alltag das aktuelle Geschehen schnell vergessen ist, auf was greifen wir zurück? Ich finde das spannend. Auch bei dieser Frage, auf was greifen wir zurück? Vielleicht, wenn ich mir überlege, gehe ich heute in einen Gottesdienst oder nicht, greife ich dann auf eine Geschichte zurück, die 30 Jahre zurückliegt und wo mir ein Kollege, einer, der mit mir die Ausbildung gemacht hat, die Frage gesagt hat, das ist aber schlecht, dass du nicht im Gottesdienst warst. Ich bin schon wieder 5 Stunden später auf der Matte gestanden. Auf was greifen wir zurück und warum? Die entscheidende Frage ist ja nicht nur auf was, sondern warum eigentlich? Warum greifen wir im Winter normalerweise auf Winterreifen zurück? Und bleiben nicht bei dem Sommerreifen. Das macht man nicht nur, weil es vorgeschrieben ist, oder? Aber manche vielleicht schon. Es gibt ja gute Gründe dafür. Wir werden heute uns einen Text anschauen aus dem 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, zweites Gesetz, wie es genannt wird, ist eigentlich so eine Reflexion dessen, was Gott über Recht und auch über Ethik sagt und was gelten soll für die Gesellschaft, für das Gemeinwesen, würden wir heute vielleicht sagen. Im 2. bis 4. Buch Mose, da hat Gott am Sinai dem Volk Israels erstmals so das Gesetz verkündigt. Also mit allen möglichen Dingen, die da drin stehen. Manches ist für uns vielleicht ein bisschen langatmig zu lesen, aber von unglaublicher Dichte und Wichtigkeit. Und dieses 5. Buch Mose ist jetzt so eine Reflexion aus einer späteren Zeit, aus einer Zeit, wo klar war, jetzt geht's dann gleich los, ins verheißene Land hinein. Und es ist spannend, einzutauchen in die Art und Weise, wie damals auch gelernt wurde. Also vielleicht gerade heute, auch in diesen Tagen, wo man fragt, wie lernen eigentlich unsere Schüler, können sie das Abitur machen, wenn sie denn Dominik, machst du es oder wer macht es überhaupt noch? Jetzt gerade so in dieser Zeit, findet das dieses Jahr statt oder muss es anders laufen? Also verschiedene Fragen und wie lernen wir darauf überhaupt? Wie sieht Lernen eigentlich aus? Die ganze jüdische Tradition, und da können wir richtig viel davon lernen, ist in erster Linie eine Tradition des Lernens, ein Weitergeben und ein Verstehen dessen, was Gott gesagt hat. Wir würden heute sagen, ein Verstehen dieser biblischen Texte, des Gesetzes und der Propheten und dessen, was wir im Neuen Testament finden. Ein Studieren und auch immer wieder mal in Frage stellen, was heißt das jetzt eigentlich? Es hat damals nicht wirklich so ein Lehramt gegeben, das irgendwann den Glaubensbestand festschreibt und damit die Diskussion zum Stillstand kommt. Das Wesen im Judentum ist tatsächlich immer wieder auch, dass weiter gefragt wird, dass Fragen mit Fragen beantwortet wurden. Deshalb haben sich die Schriftgelehrten damals, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel war, gewundert über die Fragen, die er gestellt hat. Nicht über die Antworten, die er gegeben hat, sondern die Fragen, die er gestellt hat. Weil eine Gegenfrage immer zeigt, der denkt weiter, der hat schon mehr verstanden. Also wenn ein Kind gefragt wurde, was ist 2 mal 2? Ich weiß nicht, Jos, was würdest du sagen? Da würde Taschenrechner rausholen, okay. Manch einer würde sagen, ja, das kriege ich noch ohnehin. 2 mal 2 ist 4. Wir geben ultimativ die Antwort 4. Und was würde im jüdischen Denken gemacht werden? Die würden sagen, was ist 16 geteilt durch 4? Spannend, oder? Weil klar ist, die Antwort, das ist ja Pillepalle, die Antwort ist klar. Aber es gibt noch andere Momente, andere Sichtweisen, über die man auf die gleiche Antwort kommt. Das heißt, da hat jemand was verstanden. Und jetzt entdecken wir hier im 5. Buch Mose etwas, wo Gott so deutlich macht und wo er uns auch übermittelt, was das heißt, wie wir auch vielleicht an der Schwelle einer neuen Zeit nochmal ganz neu hineinfinden können in das, was geschieht. Viele Wüstenerfahrungen liegen hinter dem Volk Israel, so kurz bevor sie ins verheißene Land einziehen. Entbehrungen, Wartezeiten, Verzicht, Neuorientierung, die Frage, wie geht's weiter, geführt durch Krisenzeiten in der Wüste, wo viele der Generationen, die ausgezogen sind aus Ägypten und hinausgeführt wurden, eben gestorben sind in dieser Zeit. Und die Frage war so ein täglicher Begleiter tatsächlich, wie werden wir versorgt werden, dann auch im verheißenen Land? Wann haben diese kargen Zeiten endlich ein Ende? Und Mose macht seinem Volk deutlich, jetzt, wo Gott alles vorbereitet hat, jetzt geht's bald los in dieses verheißene Land, aber ich muss euch jetzt erklären, auf was habt ihr zu achten, um was wird es gehen? Ja, es wird Kämpfe geben und Gott wird für uns kämpfen, so sagt Mose das, doch er macht klar, auch wenn Gott für uns kämpft, wir sind an diesem Kampf beteiligt. Jesus betet in Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Er betet dafür, dass die Jünger in dieser Welt bleiben, dass wir hier einen Auftrag haben, sagt er damit. Aber er sagt auch, was uns erwartet und bittet seinen Vater, ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Also, Vater, lass sie bitte in diese Welt, wir brauchen sie hier. Das gilt uns jetzt. Und die Frage, wie sind wir vorbereitet, wie sind wir bereit, in dieser Welt zu leben? Der Plan ist, dass wir hier als Jünger Jesu leben und an unserem Leben die Größe Gottes erkennbar wird, seine Macht und seine Fürsorge erkennbar wird. Ich möchte uns lesen, zuerst einmal 5. Mose 20, Abvers 4, die ersten Verse. Es fängt an mit diesem großen Glaubensbekenntnis von Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Und wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Höre, Israel, es ist ein Gott, unser Gott. Wir könnten über diesen kurzen Abschnitt, wir könnten ein Wort schreiben, das heißt, erinnere dich. Lass es nicht in Vergessenheit geraten. Erinnere dich an das, was Gott dir gesagt hat. Nimm es dir zu Herzen. Mach ein Zeichen irgendwo hin, wo immer du auch ein Zeichen brauchst, um dich daran zu erinnern, was Gott dir mit auf den Weg gegeben hat. Welche grandiosen Worte er dir gesagt hat, damit dein Leben in der Spur bleibt. Ich habe keine Ahnung, wie du dir Dinge merkst, was dir hilft, etwas zu behalten. Also, es ist bei uns in Deutschland nicht üblich, aber es gibt Länder, in denen ist das üblich. Wenn man da einem anderen Christen begegnet, dann ist eine der wichtigen Fragen: Und welches Buch der Bibel lernst du gerade auswendig? Also da geht es nicht um die Frage, welcher Vers ist dir gerade wichtig oder so. Also bei uns wäre das ja schon eine Herausforderung, wenn wir gefragt werden, welcher Vers ist dir denn gerade wichtig, jetzt irgendeinen Vers zu sagen, oder? Also mir geht das manchmal schon so, dass ich denke, ja, irgendwas habe ich da heute Morgen gelesen und es war echt wichtig, aber ich habe keine Ahnung mehr. Habt ihr schon die Losung gelesen heute Morgen? War ja ein super bekannter Vers. Und wer weiß ihn noch? Ja. Genau, seid nicht bekümmert. Dass ihr das wisst, davon bin ich ausgegangen. Nein, aber uns geht das manchmal so. Man hat das gelesen und ist sofort wieder im Getriebe drin und hat schon, wenn man die Haustüre hinter sich zugemacht hat oder vielleicht den Motor angelassen hat, im Auto schon wieder vergessen. Meine Frage ist tatsächlich, und die ist wichtig für uns, was hilft uns zu behalten? Vielleicht hilft uns tatsächlich eine kleine Notiz zum Ankleben irgendwo. Vielleicht nur mit ein, zwei Stichworten zu diesem Vers. Freude und Stärke. Und dann können wir es vielleicht einfacher behalten. Vielleicht ist es uns eine Hilfe, wenn wir das im Smartphone uns so als Erinnerung sozusagen nochmal aufploppen lassen, so alle 3-4 Stunden. Und nochmal taucht da kurz die Losung auf. Behalte es in deinem Herzen. Das ist die Frage, gell? Wie geht das? Wie geht das da rein? Wenn ich früher auswendig gelernt habe, dann war ich immer unterwegs. Also ich bin immer gelaufen, weil das bei mir besser hängen geblieben ist. Die Unterrichtsstunden im Judentum sahen früher immer so aus. Also das Stichwort Judenschule kennt ihr ja wahrscheinlich. Dann saßen die da in der Synagoge und jeder hatte so das vor sich, was er gerade auswendig gelernt hat. Und dann hat jeder laut vor sich hin murmelnd, ich glaube, ich habe das euch schon mal so ähnlich gesagt oder gezeigt, vor sich hin murmelnd diese Verse vor sich hergelesen. Jeder irgendeinen anderen. Also die wussten noch nicht, dass das irgendwann mal im 20. Jahrhundert wissenschaftlich belegt wird, dass immer, wenn du etwas sagst und dein Kopf sich bewegt, dass sich dabei viel besser das Ganze festsetzt. Wenn wir etwas behalten und es soll ins Herz rutschen, dann hat das was mit Tun zu tun. Es rutscht ins Herz im Tun. Höre Israel. Aber diese vielen Zeichen sind wichtig. Immer wieder als Erinnerungszeichen und die Erinnerung, du sollst sie, diese Worte, deinen Kindern einschärfen. Das ist ein Wort an uns Eltern. Oder vielleicht auch schon an die Kinder. Dass sie sagen, ich will mal meinen Papa oder meine Mama daran erinnern, dass sie mir da was einschärfen. Dass sie mich an etwas erinnern, was wichtig ist für mein Leben und ich weiß das noch nicht. Dass sie sich daran erinnern. Ihr sollt es den Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist oder dich niederlegst oder aufstehst. Vielleicht ist das so eine Art Gottesdienst. Zu Hause. Ja, das ist ein Gottesdienst zu Hause, wenn unsere Kinder etwas davon mitbekommen, was uns aus dem Wort Gottes wichtig ist, dass wir das weitergeben und sagen. Und das Schöne daran ist, indem wir es erzählen, verinnerlichen wir es noch einmal. Ich glaube tatsächlich, nur wenn wir etwas erklären können, einem anderen, vielleicht einem Kind erklären können, wird deutlich, dass wir es verstanden haben. Und um das geht es hier, Mose. Achtet auf dieses Wort und schärft es ein. Und dann, wenn dich der Herr, dein Gott, in dieses Land bringen wird, du hast überhaupt nichts dafür getan, sagt er. Was hast du denn schon dafür getan, dass es dir in diesem Land so gut gehen könnte? Nichts. Gott hat alles vorbereitet. Wisst ihr, und ich bin überzeugt davon, dass Gott so vieles in unserem Leben auch vorbereitet, dass er uns mit so vielem beschenkt, wofür wir gar nichts getan haben. Und dann ist erst recht wichtig, dass wir diesen Gott nicht vergessen, erinnern. Und jetzt im Verlauf dieses Textes, und da kommen wir jetzt zu Vers 20 bis Vers 25, das möchte ich euch auch lesen, da lesen wir: Wenn dich nun dein Sohn oder dein Kind morgen fragen wird, ich lese das, wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote, Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand, und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Haus vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er es unseren Vätern geschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe alle Zeit und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir all diese Gebote halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat, dass diese Worte in uns sind und dass wir danach leben. Ich weiß, da kommt gleich so ein Gedanke auf. Moment, wie soll das denn funktionieren? Gerechtigkeit sieht doch im Neuen Testament jetzt anders aus. Nämlich, dass Christus uns zur Gerechtigkeit gemacht ist, dass er das Wort Gottes ist und dass er alles gehalten hat für uns und dass Gerechtigkeit uns zugesprochen wird und dass wir das gar nicht können. Natürlich ist das so. Das heißt aber nicht, dass wir es vernachlässigen können und sagen können, das ist ja egal, wie ich damit umgehe, denn schließlich hat Gott uns dieses Wort gegeben als beste Richtlinie fürs Leben. Sie Kinder fragen, sie wollen wissen, sie wollen Klarheit, sie wollen nachvollziehen, worauf sich das Verhalten der Eltern, der Erwachsenen, der Vorbilder gründet. Und diese Geschichte, die wir auch im Volk Israel nachlesen können, das, was wir Altes Testament nennen, oder die Geschichte, die wir vielleicht aus der eigenen Familiengeschichte kennen, die entsteht aus Lebensgeschichten. Das, was deine Eltern erlebt haben, deine Großeltern, die Vorfahren, das ist Teil dessen, wer du heute und wie du heute bist. Das gehört dazu. Lebensgeschichten von Menschen, die auf Gott vertraut haben oder eben nicht. In deren Leben Gott eine Rolle gespielt hat oder die so ganz und gar nichts von ihm wussten. Geschichte entsteht aus Lebensgeschichten und sie lässt sich gerade dann am besten erspüren, wenn jemand etwas von seiner Lebensgeschichte preisgibt, erzählt. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn jemand in einer Runde, man sitzt zusammen, ich freue mich, wenn wir das wieder so können, man sitzt aber vielleicht auch nur mit einer anderen Person zusammen und dann fängt der an zu erzählen. Aus seinem Leben. Und wir denken, wow, was ist das für ein Reichtum in diesem Leben an Geschichten, an Handlungen, an Entdeckungen, wie Gott ist. Später werden eure Kinder fragen, warum hat der Herr, unser Gott, euch all diese Gesetze, Weisungen und Ordnungen gegeben? Warum hat er sie gegeben? Also ich kenne das von mir, wenn ich mal gefragt wurde, Thiele, was soll jetzt eigentlich alle diese Gesetze und die Gebote und so weiter? Und wisst ihr, was ich automatisch gemacht habe? Ich habe angefangen, diese Gebote zu verteidigen. Und dann sage ich, ja komm, wir lesen sie mal durch, die sind doch wichtig und dann schauen wir, was da steht. Und das ist doch logisch, oder? Also ein Feiertag heiligen, das hat ja auch was mit dem Lebensrhythmus zu tun. Und habe dann irgendwelche Beispiele aus Japan gebracht, wo sie versucht haben, einen Wochenrhythmus von 10 Tagen einzuführen. Und es ging jämmerlich daneben, dass 7 Tage halt genau richtig sind. Und ich habe das versucht zu erklären und zu sagen, ja, also wenn wir uns eben nicht darauf einrichten, dass wir die Frau des Nachbarn eben auch haben können oder die Bohrmaschine für uns vereinnahmen oder das Auto einfach für uns jetzt nehmen und klauen und stehlen und morden, wenn das Ganze aufhören würde, wir bräuchten gar keine Schlüssel an der Haustür, weil wir kein Schloss haben. Weil wir einfach rein und raus gehen würden und sicher wären. Aber es ist gut, dass es solche Gebote gibt, oder? Als beste Leitlinien. Und habe alles Mögliche versucht zu erklären. Wenn dich nun dein Sohn fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote, Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? Dann sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Für mich ist hier etwas ganz deutlich geworden. Mose sagt diesem Volk, Gott sagt damit uns auch. Schau her, du musst das jetzt nicht erklären, warum das so gut ist, sondern beschreib doch mal den, von dem diese Gebote kommen. Was hat er denn gemacht? Und auf welcher Grundlage hat er sie denn gegeben? Das Entscheidende dabei ist für mich die Tatsache, nicht das oder wie Gott seinem Volk damals geholfen hat, sondern wie das Volk mit dieser Erfahrung lebt. Und wie das Volk das angenommen hat und gesagt hat, wenn uns dieser Gott schon so befreit hat aus einer Versklavung, die kein Ende zu nehmen schien, da hat er uns rausgeholt mit Wunder über Wunder. Wenn er das doch jetzt schon getan hat, dann ist das doch klar, dass ich mich an das halte, was er mir zum Leben als Vorlage gibt. Warum sollte ich dann andere Götter anbeten? Und darum sagt Gott selber auch sozusagen in der Präambel das, was wir in der Formulierung des ersten Gebotes immer weglassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Wie geht's weiter? Ja, die einen sagen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So haben wir es gelernt. Aber dieser Zwischensatz, den vergessen wir manches Mal. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft Ägyptens geführt habe. Es tut so gut, sich an das zu erinnern, was Gott in meinem Leben alles gelöst hat, wovon er mich befreit hat, woraus er mich gerettet hat, wie er mich erlöst hat und in einen freien Raum wiedergestellt hat. Nicht mehr unter der Versklavung der Sünde, so beschreibt es uns der Römerbrief, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes. Und dann haben wir natürlich diese Formulierung, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber auch da sage ich wahrscheinlich den meisten nichts Neues, aber ich möchte es noch einmal sagen, dieses Wort im Hebräischen, das kann genauso gut mit wirst übersetzt werden. Also, weil ich der Herr dein Gott bin, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst sagen, was brauche ich denn da noch anderes? Du wirst den Feiertag heiligen, weil du sagst, Ist ja klar, was kann mir Besseres passieren, als einen Tag zu haben, wo Gott mich wieder auffüllt, mein Leben wieder erfrischt und ich dankbar in die neue Woche starten kann. Du wirst nicht begehren deines nächsten Hauses. Du wirst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gegeben hat. Immer mit diesem Vorsatz, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich befreit habe aus der Knechtschaft Israels. Darum sagt hier Mose noch einmal eindrücklich, du sollst deinem Sohn sagen, deinen Kindern sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns mit mächtiger Hand heraus. Wenn unsere Kinder uns fragen, vielleicht sind wir selber aber noch so, dass wir sagen, ich habe da Fragen. Ich habe da Fragen, was sind denn diese Gebote, diese Verordnungen, diese Gesetze? Was ist das für mich? Oder vielleicht fragt dich dein Vater, weil er Jesus noch nicht kennt. Oder dein Schwiegervater. Warum glaubst du eigentlich an diesen Gott? Was bedeuten dir eigentlich diese Gesetze? Wenn unsere Kinder uns fragen, dann tun sie das nicht aus irgendeinem neutralen Interesse. Wenn jemand uns danach fragt, warum das für uns wichtig ist und was eigentlich dahinter steckt, dann ist diese Frage da, weil sie ahnen, dass das etwas mit dem eigenen Leben zu tun hat und dass es Bedeutung hat für das, was auf sie zukommt. Und wenn dich jemand fragt, der 80 ist, warum ist das wichtig, sich an die Gebote, die Gesetze, die Weisungen Gottes zu halten? Dann weiß dieser Mensch, dass etwas vor ihm liegt, was nur dann zu einem guten Ende führt, wenn es in irgendeiner Form mit diesem Gott in Zusammenhang gebracht wird. Weil dieser Gott etwas zu sagen hat, schon immer. In unserem Glauben war das doch auch schon so, oder? Wir hören von den uralten Erfahrungen des Volkes Israel mit Gott und wissen, das gilt uns. Wie einfach nehmen wir diese Sätze, wenn wir sagen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir nehmen das natürlich für uns und sagen, ja, das soll es auch sein. Und ich möchte euch ermutigen, mal den ganzen Zusammenhang zu lesen, weil kurz vorher wird das Gesetz verlesen dem Volk. Und das Volk geht auf die Knie und sie heulen und sie tun Buße, weil sie sagen, was haben wir nur alles falsch gemacht in unserem Leben? Wir haben diesen Gott vernachlässigt, wir haben Gesetze, Verordnungen, Weisungen in den Wind geschlagen. Und dann kommt dieses Wort, dass sie umkehren und wieder horchen und dass das Gesetz ausgelegt wird. Und dass sie es wieder verstehen und dass sie sagen, wow, das ist ein Wort für unser Leben, für heute, für jetzt, für morgen. Und dann kommt dieser Satz, die Freude am Herrn ist eure Stärke, dass er euch nicht links liegen lässt, dass er euch nicht aufgibt, dass er sein Wort hineinspricht in die Zeit, in der du lebst. Darum erzählt, der Herr hat uns befreit. Das ist schon 1-2 Generationen her zu dem Zeitpunkt, als das gesagt wurde. Aber sie sollen das dauerhaft tun. Und wenn sie es heute tun, soll jemand erzählen, wow, und da in Ägypten, sie haben uns versklavt und Gott hat uns befreit. Wie wenn man selber dabei war. Das dürfen wir auch so machen. Erzähl doch die Geschichte, wie Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, deinen Kindern, wie wenn du selber am Kreuz davor gestanden wärst und vielleicht wie ein Hauptmann in dem Moment geschnallt hast. Boah, der war ohne Fehler, dieser Jesus. Der hat das gemacht, weil er mich liebt. Der ist ja für mich gestorben. Was macht das mit deinem Leben? Was macht das mit deiner Erzählung, wenn du das aus dieser Perspektive erzählst? Probier das mal. Das verändert deine Beziehung zu Jesus. Das verändert deine Erwartung an Gott. Weil man es dir abnimmt. Also, wenn das für den passiert ist, dann gilt das auch mir. Dann will ich das auch haben. Es wäre wohl wert zu fragen, aus welchem Ägypten wurden meine Eltern, meine Großeltern befreit? Aus welcher Versklavung sind sie denn befreit worden? Und es wäre manches Mal auch zu fragen, vielleicht in Anlehnung an das, was Sven letzte Woche gepredigt hat über das vierfache Ackerfeld. Wir haben so jedes Feld so in uns irgendwie. Wo sind wir vielleicht noch in so einem Versklavtsein drin? Vielleicht können wir einander, auch unsere älteren Geschwister, die so einen Schatz in sich tragen, an Erfahrung und Erleben Gott gegenüber. Auch an Erfahrungen, wo sie sagen, da habe ich einen Bruch in meiner Beziehung zu Gott erlebt und ich habe nicht verstanden, bis heute nicht. Dass wir das ehrlich hören und vielleicht fragen, wie war das damals in diesen Zeiten des Nationalsozialismus? Die Verhältnisse im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, in der Nachkriegszeit. Was hat da dein Glauben an dich ausgemacht? Wie hast du das erlebt, als man noch jeden Pfennig, also tatsächlich Pfennig, umgedreht hat und überlegt hat, ob man sich dieses oder jenes wirklich kaufen soll oder kann? Und dann die Frage, was hat dich denn damals an Gott gehalten? Warum hast du dich an seine Gebote gehalten? Was war's denn? Und dann wünsche ich mir, wenn wir selber gefragt werden oder wenn wir selber Fragende sind, wenn wir selber gefragt werden, dass wir erzählen und wenn wir gefragt haben, dass uns erzählt wird, wie ist Gott? Fall der Berliner Mauer, Wiedervereinigung Deutschlands. Ist ja schon ein paar Jahre her jetzt dann, 31 jetzt. Was hat man denn da gesungen für Kirchenlieder? Warum denn eigentlich? Warum fängt man an, großer Gott, wir loben dich zu singen? Warum fragt man nicht nach Gesetzen und Weisungen? Weil man merkt, das Entscheidende ist dieser Gott. Eine Antwort geben auf den Gott, an den wir glauben. Indem ich erzähle, warum mir das wichtig ist, zu beten, mich von Gottes Wort leiten zu lassen, werde ich selber vergewissert, dass dieser Weg für mich der Weg des Lebens ist. Was für Fragen stelle ich? Was hat Gott in unserem Leben getan? Was haben wir von Gott zu erzählen? Nicht, wie erkläre ich jetzt das, was Gott so sagt. Machen wir Lust darauf, diesem Gott zu folgen, indem die anderen erkennen, wow, an diesen Gott möchte ich auch glauben. Gott verspricht uns ja keine reibungslose Lebensgeschichte. Aber gerade darum ist das Erinnern so wichtig und das Erzählt bekommen von früher, damit ich sagen kann, und weil sich dieser Gott niemals ändert, er aber meine Lebenssituation ändern kann, will ich ihm vertrauen. Denn seine Zusage gilt wirklich jeder Generation. Tatsächlich jeder Generation. Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führt uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und er tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und an Pharao und an seinem ganzen Haus vor unseren Augen und führte uns weg, um uns hineinzubringen in das Land, wie er es unseren Vätern geschworen hat. Es ist eine einzigartige Aufzählung dessen, wie Gott handelt. Noch gar nicht ins Detail, aber was glaubt ihr, was die Kinder dann gefragt haben? Wie hat er denn das gemacht? Wie ist das denn passiert? Und dann wird erzählt von dem Durchzug durch das, wie Gott das Wasser geteilt hat und wie Gott aus dem Felsen Wasser geschenkt hat und das versorgt werden mit Manna und Wachteln. Und dann erzählt er auch davon, wie nach 2 Jahren die Kundschafter zurückkamen und gesagt haben, die einen, das schaffen wir nie. Und 2 gesagt haben, wir schaffen das nie, aber Gott ist dabei und darum schaffen wir es doch. Und wie sie dann trotzdem nochmal 38 Jahre durch die Wüste mussten, das war kein Spaß und Gott hat das anders vorgesehen gehabt. Aber er hat geführt und sein Wort wahrgemacht ins verheißene Land. Ich will wieder erzählen von einem Gott, der Wunder tut und nicht einfach nur sagen, na, weil heute Sonntag ist, musst du halt einen Gottesdienst. Punkt. Das mag eine gute Regel sein für mich und für dich, zu sagen, ja, da will ich gerne hin, weil ich da diesem Gott begegne. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Und weil ich weiß, dass das dazugehört. Es ist der Herr, der mein Gott ist, der mich aus meiner Knechtschaft befreit hat und der mir diesen siebten Tag gegeben hat als Tag des Auftankens und des Tag des Beschenktwerdens von ihm. Damit ich wieder erzählen kann von dem Gott, der mein Leben verändert und wieder ganz reich beschenkt. Wenn dich dein Kind morgen fragt, ihr Kinder, die ihr hier seid und die ihr zuhört und zuschaut, wartet mit dieser Frage nicht bis morgen. Fragt doch beim Mittagessen nachher. Was ist, also die Eltern, die jetzt zuhören, können sich schon mal überlegen, ja, was sage ich denn dann? Aber das ist spannend, das wären Tischgespräche, die die Familie prägen und das Leben. Kinder fragen nicht, warum habt ihr dies und jenes zugelassen? Manchmal fragen sie das auch. Aber sie fragen dieses Positive. Was sind das für Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? Und die eigentliche Intention dieser Frage ist, wenn ihr mir jetzt eine gute Antwort gebt, dann will ich das auch. Dann sind das nicht mehr nur eure Gebote, sondern auch meine. Und darum ist es spannend, einzutauchen in das, was Lernen ausmacht. Einzutauchen in das Fragen dessen, wie man lernen kann. In das Fragen dessen, was hat Gott mit diesem seinem Wort in deinem und in meinem Leben vor. Ich möchte gern beten.